Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Die letzten acht der alten Welt. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel inneren Gewinn und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Zu unserem Thema, Matthäus Kapitel 24, hier ist die Rede von Noah und seiner Zeit und der Herr Jesus Christus braucht dieses Beispiel, er greift dieses Beispiel aus dem Alten Testament auf, um in die Endzeit hineinzuführen und er sagt, ähnlich wie es damals war, zur Zeit Noahs wird es auch sein, wenn ich wiederkomme. Wir wollen im Rahmen Matthäus Kapitel 24, 25, wir haben schon einmal damit angefangen, das ist viele Monate her, die einzelnen Gegenstände aus Matthäus 24, 25 aufgreifen, diese prophetische Endzeitsrede Jesu, die er hielt auf dem Ölberg zu seinen Jüngern. Das Erste, was wir uns fragen wollen heute Morgen, das ist, um was geht es eigentlich bei dem Beispiel um die Zeit Noahs? Und da habe ich drei Dinge, die ich gerne weitergeben möchte. Erstens einmal, geht es bei dem Beispiel, das der Jesus aufgreift, wenn er sagt, die Ankunft des Menschensohnes wird vergleichbar sein mit der Geschichte zur Zeit der Arche, dann geht es darin eindeutig um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus für Israel. Meines Erachtens, nach meiner Erkenntnis und nach meiner Meinung, wird dieses Beispiel oftmals fälschlicherweise mit der Entrückung gleichgesetzt. Und dann sagt man, hier geht es um die Entrückung. Aber ich glaube, das ist nicht wahr. Ich möchte auch versuchen, das anhand der Bibel zu erklären. Ich hoffe, dass es mir gelingt und dass Sie damit einverstanden sind, hoffe ich natürlich auch. Es geht bei diesem Beispiel nicht um die Entrückung. Es geht um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus erstens einmal für sein jüdisches Volk. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Er wird in seinem Volk Gericht halten, er wird mit Israel, durch Israel, in Jerusalem als König eingesetzt werden und von dort aus mit seinem Volk, dem jüdischen Volk, die ganze Welt regieren. Das sagt Daniel Kapitel 7 sehr deutlich und klar. Es geht in Matthäus Kapitel 24, wir müssen ja immer den Kontext, das heißt den Zusammenhang vor Augen haben. Wenn Sie Matthäus 24 durchlesen und auch Kapitel 25, dann werden Sie feststellen, dass es dem Herrn Jesus Christus bei seiner Beschreibung um die Endzeit um eine fortlaufende Beschreibung der Ereignisse der großen Trübsal geht, an deren Ende schlussendlich der Herr Jesus als der Menschensohn wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Er spricht über die große Trübsal, immer um das gleiche Thema eigentlich, aber verschiedene Gesichtspunkte, verschiedene Nuancen. Das Wort Menschensohn, ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon einmal erklärt, das Wort Menschensohn wird in der Bibel zum größten Teil gebraucht in Bezug zu Israel. Und es kommt besonders häufig im Matthäusevangelium vor und das Matthäusevangelium ist ja das Evangelium für die Juden. Es ist speziell jüdisch gehalten, damit Sie das verstehen können. Wir machen jetzt mal einen Test. Ich lese Ihnen vor aus Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Vers aus Matthäus 24. Da heißt es, vorher hat der Herr Jesus über die große Trübsal gesprochen, über die Zerstreuung des jüdischen Volkes und falsche Christusse und so weiter. Und dann sagt er, dass der Himmel sich bewegen wird. Und dann heißt es, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Welches Landes? Welche Stämme? Ja? Richtig. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Über welche Wiederkunft wird hier gesprochen? Über die Entrückung? Nein, ich denke, das ist uns allen klar. Das steht uns vor Augen und das wissen wir auch in unserem Innersten. Nein, nein, hier redet die Bibel eindeutig über die Wiederkunft des Menschensohnes in Herrlichkeit zur Aufrichtung seines Reiches, zur Erlösung seines Volkes. Ja, sind wir uns da einig? Nun heißt es aber in Bezug des Beispiels zu Noah in Vers 37, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, liebe Geschwister, dass der Herr Jesus Christus sich hier immer noch auf Vers 30 bezieht. Verstehen Sie? Er hat vorher gesagt, Vers 30, Matthäus 24, 30, so wird der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommen. Und in Bezug zu dieser Wiederkunft in Herrlichkeit wird die Zeit sein wie zur Zeit Noahs. Und genauso wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, wie in Vers 30 beschrieben. Es geht um gar nichts anderes. Es geht immer noch um dieselbe Sache. Ja? Das macht auch der große Prophet des Alten Testament deutlich, Daniel, zu deren Zeit war die Gemeinde ja überhaupt noch gar nicht Gegenstand der Offenbarung. Daniel sagt in Kapitel 7, Vers 13, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben über alle Völker, Nationen und Sprachen, und sie dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Wunderbar, wenn das wahr wird, ja? Keine BSE-Krise mehr, keine Schweinepest. Kommt alles in Ordnung. Aber Daniel sagt, Daniel hat im Grunde genommen, und er hat ja nur das jüdische Volk vor Augen gehabt. Er hat die Gemeinde ja noch gar nicht vor Augen gehabt. Und Daniel sah schon voraus, diese Ankunft des Menschensohnes, die der Herr Jesus in Matthäus 24 selber beschreibt. Und das sagt er ja auch. Wenn ihr hört von dem Gräuel der Verwüstung, wovon Daniel gesprochen hat. Ja? Eine weitere Belegstelle, die ich anführen möchte, ist Matthäus Kapitel 10, Vers 23. Daraus wird auch ersichtlich, dass es bei seiner Wiederkunft als Menschensohn um Israel geht und nicht um die Entrückung. Matthäus 10, Vers 21 und folgende. Da sagt der Herr in Bezug der Endzeit, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Wann wird das passieren? In der grausamen großen Trübsal. Da werden alle gegen sich sein. In Israel. Und die Anfänge, die scheint man heute schon zu spüren, zu schmecken, ja? Ist keine einheitliche Linie mehr da. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende der großen Trübsal, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in diese Stadt, so flieht in die andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ja? Also es geht um Israel, um die große Trübsal, weil dann werden zum Glauben gekommene jüdische Menschen das Evangelium dort wieder verkündigen. Und der Herr verheißt ihnen, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn zurückkehrt. Wohin? Nach Israel. Wir blättern ein bisschen viel in der Bibel heute Morgen. Ebenso Offenbarung Kapitel 14, das ist für mich übrigens ein Beispiel, ein kleines Beispiel dafür, dass die Gemeinde in der großen Trübsal gar nicht mehr vorhanden ist. In der Offenbarung Kapitel 4 bis 19 ist meines Erachtens von der Gemeinde nicht die Rede. Das wird unter anderem deutlich in Offenbarung 14, da heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Das ist die Ankunft am Ende der Schlacht von Harmageddon, wird Jesus auf einer Wolke sichtbar als Menschensohn wiederkommen, die Feinde Israels vernichten und sein Volk retten. Auch da geht es nur um die Wiederkunft, um die sichtbare Wiederkunft Jesu, nicht um die Entrückung. Der Menschensohn bezieht sich auf Israel. Ja, der zweite Punkt, ich hoffe, dass wir das so nachvollziehen können. Ich wollte damit lediglich darlegen, dass die Geschichte um Noah, die Jesus aufgreift, nicht die Entrückung beschreibt, sondern die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit für sein Volk. Ein zweiter Punkt, es geht dabei um die Zeit der großen Trübsal, das habe ich schon angedeutet, und die allerletzte Gelegenheit zur Rettung. Nach meiner Erkenntnis ist die Gemeinde Jesu zu diesem Zeitpunkt hier schon entrückt. Die ist gar nicht mehr da. Die ist schon im Himmel und dort wird das Hochzeitsfest gefeiert zwischen Jesus, dem Bräutigam, und seiner Gemeinde, welche ist die Braut. Aber auf dieser Erde ist dann sozusagen das Gnadenzeitalter abgeschlossen, aber es wird noch das Evangelium verkündigt werden. Und in diesen letzten, wahrscheinlich 7 Jahre andauernden Trübsalszeit wird der Menschheit noch einmal und ganz besonders dem jüdischen Volk die Gelegenheit gegeben, die Errettung zu ergreifen. Es geht also um diejenigen Juden, welche die große Trübsal durchleiden müssen, und darum, wer von ihnen am Ende ins tausendjährige Reich gelangen darf. Denn es ist ein Trugschluss, so leid es mir tut, liebe Geschwister, aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass alle Juden ins tausendjährige Reich kämen. Das lehrt die Bibel nicht. Das ist so. Das lehrt die Bibel nicht. Unmittelbar, nachdem die Entrückung der Gemeinde Jesu stattgefunden haben wird, zu Beginn der ersten Hälfte der letzten 7 Jahre, wird wie zur Zeit Noahs die zum Glauben an Jesus gekommenen Juden das Evangelium des Reiches wieder verkündigen und seine bevorstehende Rückkehr. Die 144.000 Auserwählten aus dem jüdischen Volk werden erwählt und versiegelt. Wäre Gemeinde noch auf Erden, hätten diese 144.000 versiegelten Juden keine Existenzberechtigung. Wenn Gemeinde da ist, braucht es keine 144.000 versiegelte Juden. Und auch keine 2 Zeugen, denn die Gemeinde ist das Licht der Welt und das Salz der Welt. Aber weil Gemeinde nicht mehr da ist und Gott jetzt mit Israel und sich auf Israel wieder konzentriert und den fallengelassenen Faden wieder aufnimmt, werden diese 144.000 Juden aufstehen. 2 Zeugen, die werden das Evangelium verkündigen und es wird sich ein messianischer Überrest der Juden bilden. Und sie werden angesichts der drohenden Katastrophe, es werden wahrscheinlich unwahrscheinlich viele Juden sein, es wird eine reinste Erweckung geben im jüdischen Land. Darum sage ich immer, ist die Arbeit der messianischen Juden heute so wichtig in Israel, weil die legen heute den Samen, ja, der dann aufgeht, wenn Gemeinde weg ist. Ja, die Arbeit ist ganz wichtig, die müssen wir immer vor Augen haben. Und dann ist die Gemeinde weg und dann angesichts der drohenden Katastrophen werden die Menschen noch einmal eingeladen, die Rettung in Jesus Christus jetzt anzunehmen, wie es Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, getan hat. Ein Großteil in Israel wird sich dadurch bekehren und sozusagen in das Heil des Herrn Jesus Christus einsteigen, so wie Noah damals mit seiner Familie in die Arche eingestiegen ist. Aber viele in Israel werden es auch nicht tun. Viele werden es nicht tun. Gerade in der ersten Hälfte der letzten 7 Jahre nicht. Ein Teil der Juden wird ja den Bund mit dem Antichristen gemacht haben. Jesaja Kapitel 28. Sacharja Kapitel 11. Und sie werden an diesem Bund festhalten. Sie werden seine Zahl annehmen. Und die Bibel sagt deutlich, wer die Zahl in der großen Trübsal des Antichristen annimmt, sei er Jude oder Grieche, wird nicht gerettet, ist und bleibt verloren. Sie werden seine Zahl annehmen. Viele in Israel werden dann verfolgt werden, sich gegenseitig sogar verraten und ausliefern, wie wir das in Matthäus 10 gelesen haben. Jesus sagt das mit aller Eindringlichkeit. Der hat die Sachen beim Namen genannt. Jesus war viel nüchterner, ja, als wir das manchmal sind. Wir meinen, jeder Stein in Israel sei heilig. Ja? Jesus hat das ganz anders gesehen. Er hat gesagt, dann wird Vater den Sohn verraten und umgekehrt, Schwiegermutter, Schwiegertochter. Wird ein Riss durch die Familien gehen. Petrus war der Judenapostel, das wissen Sie nicht. Paulus war der Heidenapostel, Petrus war der Judenapostel. Und der erste und zweite Petrusbrief war deutlich an Juden gerichtet. 1. Petrus 1,1. Und gerade den Juden ruft Petrus zu und greift das Beispiel Noahs auch auf und sagt in 2. Petrus 3, ab Vers 3, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Wer wird denn das fragen? Jetzt lesen wir weiter. Erschrecken Sie nicht, aber wir lesen weiter. Die sagen, denn seitdem die Väter entschlafen sind. Ja, wer sind denn die Väter? Was sind das für Leute, die so reden? Bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Petrus greift eigentlich im Heiligen Geist dasselbe auf, worüber Jesus geredet hat. Jesus sprach zum jüdischen Volk, vom jüdischen Volk und sagt, die letzte Zeit wird sein für euch wie die Zeit Noahs. Und das Gleiche sagt Petrus. Und wenn Petrus sagt, die Väter, es wird in der letzten Zeit solche geben, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang war. Die stellen also die Ankunft des Messias in Frage. Und ihre jüdischen Glaubensväter. Denn die jüdischen Glaubensväter haben es ja gesagt, die haben es ja geglaubt, die haben es ja verkündigt. Daniel Kapitel 7. Ich sah den Menschensohn wiederkommen. Nicht wahr? Es gibt ja hunderte von Stellen im Alten Testament, wo die jüdischen Glaubensväter, Abraham hat schon Ausschau gehalten auf den Tag Jesu Christi. Und das wird dann in Frage gestellt werden. Also in der großen Trübsal wird die Hoffnung wieder in Israel verkündigt werden. Aber viele werden darüber nur ungläubig den Kopf schütteln und spotten. Es wird eine Erweckung in Israel geben, ein Überrest wird sich bilden, die werden zum knallharten Glauben an Jesus kommen, werden sich auf die Seite der 144.000 und zwei Zeugen stellen und wiedergeboren werden, im alttestamentlichen Sinn, nicht wahr? Die werden sagen, jawohl, wir glauben an den Messias, oh, käme er doch bald. Und dann wird das andere, und dann wird das verkündigt, hauptsächlich im jüdischen Volk, wird das verkündigt. Und viele in Israel, die den Bund mit Israel, mit dem Antichristen gemacht haben werden, die werden sagen, komm, hört doch auf. Was unsere Väter da geplappert haben, das glaubt doch keiner mehr. Guck mal, was jetzt ist. Ja, Harry Potter in Großformat haben wir. Da haben wir einen, der kann zaubern, der kann Feuer vom Himmel fallen lassen. Da wird unsere Jugend heute vorbereitet. Verstehen Sie? Das ist doch toll, zaubern zu können. Das möchte ich auch können. Und alle beten diesen Harry Potter an, ja? Nicht buchstäblich, aber so im Herzen. Oh, das ist so ein ganz besonderer. Ja, und wenn er dann kommt, der große Harry Potter, da wird man sagen, Mensch, der Mann, der ist ja genau, wie ich immer gelesen habe in den vielen Kinderbüchern über Harry Potter. Das ist ja so einer. Ja? Werden sich alle freuen. So kommt das. Und dann werden die sagen, die werden dann die Wiederkunft Jesu in Frage stellen. Dann aber werden die Gerichte der zweiten Hälfte der letzten 7 Jahre wie eine Flut über Israel und die ganze Welt hereinbrechen. Ist natürlich die ganze Welt mit beeinflusst, das ist klar. Wie die Flut damals bei Noah wird dann die große, die letzten 3,5 Jahre über Israel hereinbrechen. Daniel hat das auch schon gesehen und Daniel hat gesagt in Kapitel 9, Vers 26 am Schluss, und sein Ende ist eine Überflutung und bis zum Ende ist Krieg. Fest beschlossene Verwüstung. Wissen Sie, Israel wird in der nahen Zukunft noch in Kriege geraten, die sie in der Vergangenheit noch nicht erlebt haben. Und die werden an Intensität zunehmen. Drittens geht es um das Gericht nach der Wiederkunft Jesu. Hierbei wird entschieden, wer in das tausendjährige Reich gelangen darf und wer nicht. Ja? So wird die Ankunft des Menschensohnes sein, wie bei Noah. Dann wird der Jesus Christus wiederkommen. Ja? Und das heißt dann in Vers 37, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Bei der Flut der großen Trübsal werden nicht wie zu Noahs Zeit alle Menschen weggerafft. Das nicht, sagte Herr Jesus. Aber es werden einige weggerafft werden. Es wird zu einer Scheidung kommen im jüdischen Volk. Der Herr wird zuerst Israel richten. Wir meinen immer nur, wenn der Herr kommt, wird er die Nationen richten, die Böcke und die Schafe. Das stimmt. Ja, zu ihrem Verhalten, gemäß ihrem Verhalten an dem jüdischen Volk. Das stimmt. Das wird er tun, aber er wird auch das jüdische Volk selbst richten. Und dann wird es darum gehen, wer dann noch übrig geblieben ist von Israel, wer kommt in das tausendjährige Reich und wird mit Jesus herrschen, in seiner Königsherrschaft, und wer muss draußen bleiben. Und da sagt der Herr, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, das heißt weggenommen, weggerafft, wie bei der Flut, weggerafft ins Gericht, und einer wird gelassen werden zum Eingang ins tausendjährige Reich. Dann werden zwei Frauen an dem Mühlstein mahlen. Eine wird genommen, weggerafft ins Gericht, verloren sein. Eine wird gelassen zum Eingang ins Königreich Jesu. Und die Lukas-Version in Lukas 17 sagt dann noch, und zwei werden im Bett liegen, also Ehepaar. Einer oder eine wird genommen, einer oder eine wird gelassen werden. Und diese Aussagen stehen ganz im Einklang mit dem Alten Testament. Die Bibel sagt uns, es soll ja alle Aussagen sollen beruhen auf zwei oder drei Zeugen. Und die möchte ich Ihnen jetzt geben, ja? Drei Zeugen. Ich hoffe, dass Sie die Geduld mitbringen. Es ist relativ viel Text. Der erste Zeuge. Der Prophet Zephania redet über dieses Gericht. Wenn Sie Zephania Kapitel 3 einmal im Überblick lesen würden, dann würden Sie feststellen, da geht es um die zukünftige Herrschaft Jesu als König auf dieser Erde, also um seine Wiederkunft. Und da heißt es, Zephania Kapitel 3, Abvers 11. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr all deiner Taten zu schämen, spricht er zu Israel, ja, durch die du den Bruch mit mir vollzogen hast. Denn dann werde ich deine hochmütigen Prahler aus deiner Mitte wegnehmen. Und du wirst künftig nicht mehr überheblich sein auf meinem heiligen Berg, und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Oh ja, Israel hat eine Zukunft. Und was für eine Zukunft. Aber es wird geschehen. Die hochmütigen Prahler werden weggenommen aus dem jüdischen Volk. Lassen Sie den Zeugen gelten? Zephania 3, gebe ich Ihnen einen zweiten Zeugen. Hesekiel Kapitel 20, Abvers 36. Wie ich mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin in der Wüste des Landes Ägypten, ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr, Herr. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empört und mit mir brachen, die eben dem Antichristen folgten. Ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Lassen Sie den zweiten Zeugen gelten. Danke. Dritte Zeuge. Maleachi Kapitel 3, und das lese ich jetzt Erlauben Sie mir das mal aus der Hoffnung für alle. Malachi Kapitel 3, Abvers 16. Wir können das in anderen Bibelübersetzungen gerne vergleichen. Malachi 3, Abvers 16, da heißt es, denn dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der Herr hörte ihnen zu. Ist das nicht schön? Das wird in der großen Trübsal sein. Da wird es noch einige geben, dann ein Großteil, ein riesiger Großteil, und die werden noch Ehrfurcht vor dem Herrn haben, und der Herr wird das alles hören. Er hört ihnen zu. Das tut er heute schon. Er weiß genau, was sie sagen, was sie reden. Er hört alles, was ich sage, auch im Kämmerlein, ja? Ob das Gebet ist oder ob, wenn wir sauer sind. Wenn wir über den Nachbarn schimpfen, das hört er auch. Oder die dreckigen Schuhe vor der Tür. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, und der Herr hörte ihnen zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen. Sagt Daniel ja auch, Lebensbuch. Ja, die einen zum ewigen Leben, Daniel 12, die anderen zur ewigen Verdammnis in Israel. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an jenem Tag, wenn ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen zu mir gehören. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der zu ihm gehalten hat. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnten. Nichts bleibt dann mehr von ihnen übrig. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude springen, wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Ja, ihr werdet euch freuen, ihr werdet jubeln. Haben Sie das mal beobachtet? Ich habe das manchmal gesehen, wenn die Landwirte im Frühling Kälber oder die Rinder auf die Weide tun oder die Pferdebesitzer ihre Pferde, ja, im Frühjahr auf die Weide tun, die springen, die schlagen aus. Da jaucht das Herz, nicht wahr? Was das für ein schönes Bild ist, ein fröhliches, unbekümmertes Bild. Was vergleicht der Herr? Das Beispiel greift er auf, wenn er sagt, das ist die Zukunft Israels. Aber eben nicht von allen. Teilen Sie dieses dritte Zeugnis auch? Ja, Jesus hat seinerzeit das schon warnend gesagt in Matthäus 10. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegertochter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Betraf natürlich immer und alle Zeit auch die Gemeinde Jesu, aber es wird ganz besonders schlimm sein in der großen Trübsal, denn Matthäus 10 steht ganz in diesem Zusammenhang. Vielleicht wird Vater und Sohn auf demselben Feld arbeiten und das Gericht wird mitten hindurchgehen, wenn der Jesus kommt. Vielleicht werden Schwiegermutter und Schwiegertochter zu zweit an einem Mühlstein drehen. Das hat man früher so gemacht. Der untere Mühlstein, der stand, der war steif verankert und der obere Mühlstein wurde von zwei Frauen, die sich gegenüber saßen, mit vier Händen gedreht. Jesus hat oft die Wirklichkeit damaligen Lebens als Gleichnis benutzt und dann doch im Gericht werden sie voneinander geschieden werden. Aber, sehen Sie, das war jetzt sozusagen das, was meines Erachtens hier im Kontext gesagt wird, was hier gemeint ist. In erster, hauptsächlicher Linie ist hier das jüdische Volk gemeint und die Wiederkunft Jesu in seiner Herrlichkeit zur Aufrichtung seines Reiches. Natürlich, damit wollen wir das andere jetzt nicht zunichte machen. Trotz dieser Tatsache, dass sich die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg in erster Linie auf Israel bezieht, auf die große Trübsal bezieht, dürfen wir sie geistlich doch auch auf unsere Zeit anwenden. Denn die kommenden Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus, ja? Und ich möchte das heute Morgen noch tun. Nicht umsonst wird Noah und seine Zeit im Neuen Testament, ganz speziell auch in den Lehrbriefen, verschiedene Male als warnendes Beispiel aufgeführt. Sehen Sie, bei der Entrückung passiert das ja auch. Und ich habe mir ganz neu versucht, das vorzustellen. Ich finde, es ist für mich atemberaubend. Ich finde, die Zeit rückt einfach näher, unaufhaltsam. Und die Entrückung kommt ja ohne Zeichen, liebe Geschwister. Wir merken ja heute schon die Schatten der Zeit, die ihre Schatten vorauswerfen, ja? Die Zeit des Antichristen. Aber die Entrückung hat ja gar kein Zeichen. Die Entrückung ist auf einmal da. Und bei der Entrückung wird es ja genauso passieren. Der Herr wird plötzlich kommen und seine Gemeinde in den Himmel holen. Und dann, wie gesagt, ich habe das versucht, mir vorzustellen, dann neu vorzustellen. Das ist ja kein Märchen. Das ist ja jetzt kein Harry Potter Buch, ja? Das ist ja die Bibel. Das ist ja keine Fantasterei. Auch wenn manche Autoren so darüber schreiben. Auf jeden Fall wird das passieren. Es wird eine plötzliche, sichtbare Scheidung unter den Menschen, unter den Völkern, in den Ländern, in den Städten, in den Dörfern, auf den Straßen und in den Häusern bringen. Und vielleicht in Flugzeugen und in Straßenbahnen und in Autos. Ich kannte einen Bekannten, der hatte das in seinem Auto stehen. Der hat immer extra Tramper mitgenommen, nur um die zu evangelisieren. Und denen hat er immer gesagt, du hör mal, wenn ich plötzlich nicht mehr hier bin, muss ich nicht wundern. Und dann hat er da auch so einen Aufkleber gehabt, ja. In ganz kurzen Sätzen, dann bin ich entrückt. Ja, man kann darüber lachen, aber ja, wird es denn nicht so sein, wenn die Entrückung dann kommt? Stellen Sie mal vor, ja? Der Fahrer ist weg. Aus allen Schichten und aus allen Umständen des Lebens heraus werden Menschen voneinander plötzlich in einer nie dagewesenen Radikalität geschieden, nur aufgrund eines Kriteriums. In Christus oder nicht. Es gibt kein anderes Kriterium. Es gibt kein Kriterium der Sympathie, der guten Werke, der Religiosität, sondern es gibt nur ein Kriterium im Moment dieser Scheidung. In Christus oder nicht. Und plötzlich wird sichtbar werden, was man über Jahre nicht gesehen hat. Wer wirklich zu Jesus gehört und wer nicht zu ihm gehört. Äußerlich werden sich die Menschen gleichen. Das wird man nicht an der Kleidung sehen, das wird man nicht an der Frisur sehen. Die 10 Jungfrauen sahen alle gleich aus. Aber in den Herzen, wo nur Gott reinschaut und der Heilige Geist weiß, was im Inneren des Menschen ist, wird der Unterschied, der immer schon da war, mit letzter tragischer Konsequenz sichtbar werden. Und dann stelle ich mir das vor, wenn der Herr Jesus das so sagt, zwei auf dem Bett und zwei auf dem Fell, zwei am Mühlstein. Man hat über Jahre, zusammenleben können mit Mitmenschen. Ob jetzt Familie oder Kollegen oder so oder was auch immer. Man hat über Jahre zusammenleben können. Man hat zusammen wohnen können, man hat zusammen arbeiten können, man hat zusammen essen können, man hat zusammen reden können, sich unterhalten können, man hat zusammen spielen können, man hat zusammen reisen können. Doch mit einem Mal wird alles anders sein. Die einen werden mit Jesus in sein Himmelreich gehen und die anderen in das Gericht. Warum? Weil im Herzen ein so großer Unterschied war, die einen glaubten und folgten Jesus. Und die einen waren eben nicht von Neuem geboren. Wie lebten die? Es ist für mich erschütternd, was Jesus hier sagt. Sie lebten in einer gottlosen Sorge. Gibt es das? Ja, eine gottlose Sorge, 38, 39. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten sich, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wer ein Ohr hat, zu höre, der höre. Die Menschen der Zeit vor der Sintflut kannten nur eine Sorge. Wissen Sie welche? Ich will leben. Ich will genießen. Ich will alles haben. Ich will alles ausprobieren. Alles drehte sich um das Diesseitige. Bitte glauben Sie jetzt nicht, dass ich jetzt sagen möchte, Sie müssen wie eine Nonne im Kloster leben, ja? Ganz und gar nicht. Oh, Sie dürfen auch das, was Gott geschaffen hat, was Gott uns gibt, auch wenn Sie mal vielleicht ein neues Auto haben oder so, dürfen Sie genießen, dürfen Sie sich darüber freuen. Aber diese Menschen hier, die Jesus meint, die hatten diese diesseitigen Sorgen und ihr ganzes Lebensprogramm drehte sich nur darum, wissen Sie? Zu leben, aber ohne Gott. Das war die Tragik. Das war die Tragik. Sie dachten nicht an Gottes Wort, nicht daran, dass sich seine Zusagen erfüllen, nicht daran, dass das Leben auf Erden eben nicht alles ist. Und das ist ja so packend, nicht? Das wissen Sie ja auch, aber das ist mir auch wieder einfach wieder groß geworden. Nicht die schlimmen Sünden der Zeit Noahs werden hier von Jesus aufgegriffen oder aufgezählt, die es ja ohne Zweifel gab und die in 1. Mose Kapitel 6 auch beschrieben sind. Aber die erwähnt Jesus gar nicht. Warum nicht? Weil der Jesus das Kernproblem unseres Herzens kennt. Er ist ja gekommen, die Sünden auf sich zu nehmen. Jesus redet über etwas, was viel, viel schlimmer war als jede Sünde. Die Gleichgültigkeit. Die Sorge ohne Gott. Man bezog Gott nicht mehr in sein Leben ein. Man lebte ohne ihn. Und das, obwohl der Geist Gottes an ihrem Herzen wirkte. Denn die alte Lutherbibel sagt, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. 1. Mose Kapitel 6, Vers 3. Also der Geist Gottes wirkte unaufhörlich an den Herzen. Noch während 120 Jahren Gnadefrist. Aber sie wollten nicht hören. Die schlimmste aller Sünden ist die, dass man lebt, ohne zu bedenken, dass es einen Gott gibt. Einen Gott, von dem alles kommt und für den alles bestimmt ist. Der Herr spricht in Liebe, in Erbarmen, mit allem Ernst. Und sie erkannten ihn nicht, sagt Jesus. Und das sagt er inmitten seines Volkes. Und sie erkannten ihn nicht. Und der Herr Jesus sagt ja im hohepriesterlichen Gebet, das aber ist das ewige Leben. Darum geht's, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Sehen Sie, Gott erkennen ist Leben, Gott nicht erkennen ist Tod. Jesus hat uns bezüglich der Endzeit gewarnt und er hat gesagt in Lukas 21, das ist die Parallele hierzu, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen. Und jener Tag unversehens über euch komme, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, zu entfliehen allem diesen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschensohn. Es gibt eine viel größere Sorge, sagt Jesus. Sorgt euch nicht um die Nahrung, um Essen, Trinken, Kleidung. Das ist auch wichtig. Aber sorgt euch dafür, dass ihr eines Tages vor dem Menschensohn bestehen könnt. Das ist die Sorge, die ihr haben müsst. Und genau da wird heute unsere Welt abgelenkt. Und sie wird genau in die Sorge hineingeführt, damit sie sich nicht Gedanken macht über das ewige Leben in Jesus Christus. Mit dem Programm, wovor Jesus gewarnt hat, Nahrungsmittelsorge. Die Sorge um das leibliche Wohl ist ein Medienereignis ohne Gleichen geworden. Man spricht über neue Gesetzesentwürfe. Die gesamte EU ist in Bewegung. Die armen Landwirte sollen Tausende von Rindern schlachten. Ich möchte nicht wissen, wie viele ihr eigenes Leben nachher nehmen, weil sie damit nicht fertig werden. Da denkt keiner dran. Darüber machen sich die Politiker keine Sorgen, nicht wahr? Aber jeder denkt an seinem Ladentisch, nicht wahr? Und an seine Wurst aufs Brot. Ja, Hauptsache, ich bin gesund und ich kriege nicht dieses BSE-Dingsda-Bumsda. Das ist die Sorge heute, die man hat. In der Fokusausgabe vom 15. Januar wird dieser Hysterie Ausdruck gegeben, die unsere Länder befallen hat. Dort lautet die Titelseite, da sehen Sie mal, diese Hysterie, diese Sorge, ja? Essen ohne Risiko, worauf Sie achten sollen. wie sie Qualität erkennen. Sind Bioprodukte besser? Dann war ein Begleitheft, ja, ein Begleitheft dabei, extra angeheftet. Da hieß es, BSE-Kompass, was Sie über die Rinderseuche wissen müssen, das Risiko bei Lebensmitteln und Medikamenten, die besten Webadressen und Hotlines. Und natürlich im Innenteil eine ausführliche Rubrik unter dem Thema Rezepte für die Sicherheit. Alle sehnen sich nach sicheren, gesunden Lebensmitteln. Politiker, Bauern, Konzerne und Verbraucherschützer müssen verlässliche Qualitätskontrollen installieren. Sorge, 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 Sorge um Nahrung. Genau wie Jesus gesagt hat. Und das ist das, was uns die Hauptsorge nimmt. Du, ich habe mir gedacht, Mensch, wie nah sind wir, ja? Das ist ja das, was du gesagt hast über die Endzeit. Und dann habe ich was gelesen. Das lese ich Ihnen auch vor. Aus der Welt am Sonntag. Über die BSE-Krise. Die schreiben, sie können Steaks und Würste essen, bis sie platzen. Die Chance, BSE zu kriegen, ist geringer, als gleichzeitig im Lotto zu gewinnen, sich mit AIDS zu infizieren und dann vom Blitz erschlagen zu werden. Die Chance ist geringer als 1 zu 800 Millionen. Aber ohne das Problem jetzt herunterspielen zu wollen, müssen wir doch sagen, die Sorge um Nahrung hat ein Höchstmaß erreicht, das von Jesus für die Endzeit vorausgesagt wurde. Ja? Aber nicht die Sorge des Seelenheils. Und da denke ich an Noah. Bei Noah war das ganz anders, wissen Sie das? Und ich glaube, darum sagt Jesus das auch. Jesus sagt, damals die Sorge der Menschen war nur Essen und Trinken, Heiraten und so weiter, ja? Leben. Die Sorge Noahs wird in Hebräer 11, Vers 7 beschrieben. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Die Albrecht-Bibel sagt, in frommer Absicht. Gott redete zu Noah und sagt, ich werde die Welt vernichten, bau dir eine Arche. Und da war der Noah so von dieser Sorge um sein Seelenheil erfüllt, von Furcht bewegt, in frommer Vorsicht, dass er die Arche baute und reinging. Es blieben nur 8 übrig, weil es so ernst ist. Stellen Sie sich mal vor, ich weiß ja nicht, wie viele Millionen Menschen es da damals gegeben hat, ist ja auch egal, aber die Tatsache an und für sich, also es blieben nur 8 übrig. Bitte machen Sie sich da mal Gedanken. Es blieben nur 8 übrig. Warum nur 8? Warum nur 8? Einmal wird dadurch deutlich, dass wirklich nur diejenigen gerettet werden, die in die Arche gingen und kein anderer. Und dann habe ich mir überlegt, es gab zur damaligen Zeit fürchterlich gottlose Menschen. 1. Mose Kapitel 6. Menschen, die nur nach ihren Trieben lebten, nur nach ihren Lüsten und ihre Sünden einfach kompromisslos auslebten. Die gab es. Und darum wurde die Welt gerichtet. Es gab Hasser, es gab Spötter, es gab Gottesleugner. Aber waren alle so? Es gab ganz sicher auch andere Menschen. Und ich sehe sie. Ich sehe die Greisen, die am Stock gingen. Ich sehe die Kinder, die spielten. Ich sehe die Jugendlichen am Lagerfeuer sitzen und Lieder singen. In Unbekümmertheit. Und ich sehe intakte Familien, die wohl nicht an Gott glaubten, aber die doch ihr Familienleben lebten. Es gab Humanisten, es gab Pazifisten, es gab Ideologen und es gab religiöse Menschen. Vielleicht, lassen Sie mich ein bisschen spinnen, vielleicht gab es solche, die für Noah Sympathien hatten. Vielleicht hatte er zu manchen ein gutes nachbarliches Verhältnis. Es gab Verwandtschaftsbeziehungen. Es gab sicher solche, die Mitleid mit Noah hatten. Es gab Kollegen, mit denen er mehr oder weniger gut auskam. Es gab sicher auch verständnisvolle Menschen, vielleicht sogar solche, die ihm bei der Arbeit halfen, die ihm etwas ausgeliehen haben. Der eine hat gesagt, du Noah, ich habe doch noch einen alten Baum, den schenke ich dir. Oder eine scharfe Säge, brauchst du die? Sie waren nicht alle abweisend. Dann gab es solche, die für Noah Partei ergriffen und ihn verteidigten vor anderen Leuten und gesagt haben, lass den Mann doch, wenn er das glaubt. Mach ihn doch nicht immer so fertig. Aber sie kamen alle um. Alle. Warum? Weil sie wohl nah dran waren, aber nicht drin. Nicht die Sympathie zum Christentum rettet, nicht das soziale Verhalten, nicht die Kameradschaft, auch nicht die Familienzugehörigkeit, nicht das Mitmachen oder nahe dran sein, sondern nur das Drinsein. Die Arche ist ein Bild für Jesus. Die Arche damals hatte nur eine Tür, ausgerechnet nur eine Tür. Es gab nicht 10 Türen in die Arche. Es gibt nicht 100 Wege, die zu Gott führen. Es gibt nur eine Tür, nur einen Weg. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird errettet werden. Keine andere Tür. Das Beispiel der Arche Noahs ist ein Beispiel ernsthaftester Konsequenz und heiligster Radikalität. Nur 8, weil nur 8 drin waren. Nur Christus rettet. Die Arche wurde ja ausdrücklich auf Gottes Befehl hin mit Pech bestrichen, ja? So dass das Wasser nicht eindringen konnte. Und ich habe mal gehört, dass auch das Wort gebraucht wird, Kappar. Kappa, das heißt bedecken. Die Juden an der Klagemauer haben eine Kappa, ja, ein Kepi, Kappa auf dem Kopf. Das heißt Bedeckung. Und da leitet sich dann später auch das Blut der Lammopfer ab, die geopfert wurden. Und damit wurde die Sünde der Juden wurde bedeckt, ja. Und das ist das gleiche Wort. Das ist ein Bild für die Vergebung in Jesus Christus. So konnte das, weil die Arche Kappa bedeckt war, mit Pech bestrichen war, konnte das Wasser des Gerichtes nicht eindringen. Wenn du, egal was du bist, du kannst der schlimmste Mensch dieser Welt sein. Wenn du in Jesus bist, wird dich die tödliche Flut des Gerichtes nicht verschlingen, nicht mal an dich dringen können. Ist das nicht ein großartiges Versprechen? Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Zum anderen sehen wir natürlich an dieser Tatsache, dass nur 8 gerettet wurden, dass das Prinzip, die Masse hat Recht, nicht aufgeht. Nicht bei Gott. Jesus hat gesagt, es ist eine kleine Herde und die hat Recht. Die Zeit Noahs war eine Zeit, in der nur 8 Menschen auf dieser Welt Recht hatten. Und alle anderen hatten Unrecht. Vor der Welt hatte Noah Unrecht. Aber bei Gott hatte er Recht. Und Gott hat das letzte Wort, denn Noah stützte sich auf sein Wort. Die Gemeinde hat in dieser Welt heute Unrecht, oder nicht? Oder haben wir Recht? Haben wir Recht? In den Medien? Bei den Politikern? Haben wir Recht? Bei den Kollegen vielleicht? Haben wir Recht auf der Straße? Ihr Hinterwäldler. Wir haben Unrecht. Ja, wir haben Unrecht vor der Welt. Zum Beispiel mit der Aussage über die Entrückung. Wir haben sie heute Morgen genannt. Man lacht doch darüber. Entrückung, also UFO und so. Da glaube ich halt eher an UFOs. Ja? Man lacht darüber, wie man über Noah und seine Arche gelacht hat. In der Welt klingt das so lächerlich, dass nicht, ich wage zu behaupten, dass nicht wenige Christen sich schämen, überhaupt über die Entrückung zu sprechen. Und wie ist es mit dem Blut Jesu, mit der Vergebung, mit dem Himmelreich, mit der Wiederkunft Jesu? Nicht anders. Aber nicht die Masse hat Recht, nicht die Lehrer dieser Welt, nicht die Philosophen, nicht die Wissenschaftler, nicht die Politiker, nicht die Dichter, nicht die Denker, nicht die Masse. Nein, nein, nein. Wenn du denkst, gedacht zu haben, dann denkst du nur, du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist ein gedankenloses Denken. Nicht die Welt hat Recht. Nur einer hat Recht. Ich bin die Wahrheit. Und nur, wer auf seiner Seite steht, wird am Ende Recht behalten, weil er von Gott Recht bekommt. Du bekommst Recht Gottes in dem Recht Jesu. Vielleicht sind Sie ja nahe dran. Vielleicht sitzen solche heute Morgen unter uns, die wissen, ich bin nahe dran. Ist ja gar nicht so, dass ich gegen das Christentum bin. Ich habe ja Sympathie. Und die ich als Christen kenne, vielleicht in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis, die sind ja auch ganz okay und ich kann mit denen sogar Gemeinschaft haben. Und du bist auch gar nicht abgeneigt, in die Gottesdienste zu kommen. Du bist sehr, sehr nah dran. Aber du bist nicht drin. Und das ist die Frage, die ich Ihnen heute Morgen stelle. Sind Sie nah dran oder drin? Und das ist das Angebot, das Gott Ihnen heute Morgen gibt. In seinem Sohn Jesus Christus. Ich öffne dir die Tür. Komm doch rein. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die letzten acht der alten Welt. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!